Schon wieder Silvester oder ich finde auch Altjahresabend schöner. So ein Schwellentag. Ein Tag, wo wir zurückblicken und ein Tag, wo wir nach vorne schauen, zurück ins alte Jahr, das alte Jahr verabschieden und irgendwie ins neue hineingehen. Es ist ja kein so richtig kirchlicher Feiertag, aber so wichtig, dass Kirche, dass Christen sich treffen. Am Altjahresabend, dass sie nachdenken über sich, über ihr Leben und über Gott in all dem. Ja, wie ist das, wenn wir zurückschauen in das Jahr 2023? Wenn ihr persönlich eine Bewertung vornehmen würdet, bin ich eigentlich gut zu hören? Ja? Hervorragend sogar. Danke. War mir nicht ganz klar. Wenn ihr in 2023 zurückschaut, wie würdet ihr das Jahr bewerten für euch persönlich? War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? War es schwierig? War es leicht? War es beschwingt? Wie war dein Jahr? War es ein Jahr mit Gesundheit, mit Erfolg, mit viel Glück und mit Freude, mit positiven Entwicklungen und Veränderungen, mit beglückenden Beziehungen? Oder war es auch ein Jahr mit Krisen, mit Krankheiten, mit schwierigen Entwicklungen im beruflichen Bereich, mit Krisen, Beziehungen wurden geschwächt, finanzielle Schwierigkeiten, Depressionen? War es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr? Ein leichtes Jahr oder ein schwieriges Jahr? Oder gab es vielleicht beides in diesem Jahr? Solche Zeiten und solche Zeiten. Beglückendes und Belastendes. Ich mache die Erfahrung, wenn ich eine Trauerfeier zu gestalten habe für einen Menschen und mit den Angehörigen über das Leben des Verstorbenen rede, da ist es meistens so, dass es in einem Leben von beidem zu erzählen gibt, von Schönem und von Schwerem. Alles hat irgendwie seine Zeit. Und wie ist es, wenn ihr jetzt in 2024 hineinschaut? Da gibt es ja Menschen, die sind optimistisch, die sind gut drauf, die haben einfach einen positiven Blick. Andere sind eher skeptisch, kritisch. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist. Ob es auch Gründe gibt für Sorgen, für Angst, Zukunftssorgen. Wie schaust du in dieses Jahr hinein? Und wie werden wir in einem Jahr hier stehen, am Altjahresabend 2024, hoffentlich wieder hier, in diesem Haus neu, modernisiert? Wie werden wir zurückgucken? Ich vermute, dass wir auch dann wieder sagen werden, es gab beides. Es gab schwere Zeiten und es gab gute Zeiten. Es gab Glück, aber auch Leid und Sorgen. Wir wissen nicht, wie es ist, aber diese Ambivalenz des Lebens, sowohl als auch, die begleitet uns und die ist auch Teil des heutigen Predigttextes. Die evangelische Kirche hat uns einen Predigttext vorgegeben aus dem Buch Prediger Salomo oder Kohelet. Das lese ich jetzt, ihr könnt es gerne mitverfolgen. Prediger Salomo 3, die Verse 1 bis 15. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Alles hat seine Zeit. Dieser Text ist so bekannt geworden, dass er sogar, dass die Überschrift sogar Eingang gefunden hat in unseren deutschen Sprachgebrauch. Alles hat seine Zeit. Das sagen auch Menschen, die die Bibel nicht kennen. Ein bedeutender Text, ein bekannter Text, ein lyrischer Text. Ja, aus dem Buch Prediger Salomo. Das Buch Prediger Salomo steht im hinteren Teil der hebräischen Bibel. Die hebräische Bibel hat drei Teile. Am Anfang die Tora, das Gesetz, die fünf Bücher Mose, für einen Juden das Wichtigste. Dann kommen die Propheten. Die beziehen sich immer auf die Tora. Und der dritte Teil, das sind die sogenannten Schriften. Dazu gehören die Psalmen, die Sprüche, Prediger Salomo. Die sind nicht so wichtig wie die ersten beiden Teile, aber sie sind uns viel näher, weil sie sind praktisch und haben etwas mit dem Leben zu tun. Mit dem König Salomo hat das Buch nichts zu tun. Weil es ein weisheitliches Buch ist, wird es mit ihm in Verbindung gebracht, weil er war ja so ein weiser König offenbar, aber das Buch Kohelet kommt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. So viel ganz kurz zur Einordnung dieses Buches. Um was geht es? Es geht um die Polarität des Lebens, um die Ambivalenz, um das sowohl als auch. Alles hat seine Zeit. Und das ist ja so. Die Bibel beschreibt das, was ihr auch kennt in eurem Leben, was ihr erfahren habt in eurer Biografie, was ihr erlebt habt im letzten Jahr. Alles hat seine Zeit. Es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Es gibt Schweres und es gibt Beglückendes. Alles hat seine Zeit. Und das bedeutet, das gilt auch für fromme Menschen. Ja? Menschen, die mit Gott unterwegs sind, werden nicht aus dieser Polarität herausgenommen. Man kann eben nicht sagen, wenn du mit Gott lebst, gibt es nur rosige Zeiten. Wenn du mit Gott lebst, wird 2024 easy und einfach. Das kann man nicht sagen. Auch der christliche Mensch, auch der Glaubende, ist nicht hinausgehoben aus dieser Polarität, aus dieser Ambivalenz, sondern es gilt für uns Menschen, sowohl als auch. Hoffentlich ist es einigermaßen ausgewogen. Schwer ist es, wenn Menschen über die Maßen Schwieriges erleben müssen und wenig Beglückendes. Aber grundsätzlich beschreibt die Bibel eine Banalität. Und ich finde es so schön, dass die Bibel das ganz normale Leben kennt und beschreibt. Alles hat seine Zeit. Und ich möchte mit euch jetzt heute in dieser Predigt kurz darauf schauen, wie können wir eigentlich mit diesen beiden unterschiedlichen Zeiten umgehen. Mit den guten Zeiten des Lebens, mit den positiven Dingen, aber auch mit den schweren Dingen. Wie können wir als Christen damit umgehen? Das ist das Ziel meiner Predigt, darum geht es jetzt. Schauen wir zunächst auf die schönen und positiven Zeiten unseres Lebens. Das empfindet ja jeder anders. Wenn wir jetzt eine Gesprächsrunde wären und ich würde fragen, was sind schöne Erfahrungen gewesen in diesem Jahr oder was sind schöne Zeiten, was macht dich glücklich, dann werden unterschiedliche Dinge genannt werden, weil wir unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und einfach unterschiedlichen Prägungen. Hier werden ja unterschiedliche Dinge beschrieben, Geburt, Heilen, Aufbauen, Lachen, Tanzen, Lieben, Frieden. Überleg doch mal, was ist denn in deinem Leben? Überleg es für dich einfach, was ist für dich selbst schön? Was sind schöne Zeiten? Was war beglückend? Auf was willst du nicht mehr verzichten, wenn du an 2023 denkst? Und was wünschst du dir für das Jahr 2024? Welche Freude, welche schöne Erfahrung wünschst du dir und passt zu dir? Ein Punkt wird hier in diesem Text angesprochen, der ist ungewöhnlich für die Bibel. Es geht nämlich um das Genießen. Genießen ist etwas, was in der Bibel natürlich vorkommt, ne? Die orientalische Lebensart. Man hat genossen. Ja, Jesus zum Beispiel, der war, hat es richtig gerne krachen lassen. Jesus hat gern gefeiert. Ne? Er war sogar verschrien als der Fresser und Weinsäufer. Jesus hat gerne gefeiert. Also das Genießen ist in der orientalischen Lebensart eigentlich Standard, aber dass es wirklich so bedacht wird, dass es mit dem Glauben in Verbindung gebracht wird, so positiv wie hier, das ist ungewöhnlich. Das heißt ja hier ausdrücklich, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und es sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein. Und das ist selten in der Bibel, dass wir so einen positiven, ausdrücklichen Blick haben auf das Genießen. Bist du eine Genießerin? Bist du ein Genießer? Man kann ja so unterschiedliche Dinge genießen. Essen und Trinken, Zärtlichkeit und Erotik, Musik, Töne, Kunst, Natur, Menschen, Beziehungen, den Wind am Meer, das Rauschen der Wellen. Ich hoffe, dass du genießen kannst. Und dass es in 2024 Momente gibt, wo du sagst, ja, das genieße ich von ganzem Herzen und weiß, es ist eine gute Gabe Gottes. Genießen. Aber das Leben ist mehr als genießen, das weiß auch dieser Text. Hier heißt es dann, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Alle Menschen auf dieser Erde ahnen, es gibt mehr als nur die normalen Grundbedürfnisse. Unsere normalen Grundbedürfnisse sind Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung und so und genießen, aber das reicht nicht. Wir Menschen wissen, es gibt mehr. Wir wollen einen Sinn haben für unser Leben. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen angenommen sein. Wir wollen Geborgenheit erleben. Wir wollen irgendwo ankommen, irgendwo zu Hause sein. Der Mensch ahnt seit Jahrtausenden, es gibt mehr als nur Genuss und irgendwie durchs Leben kommen. Wir brauchen mehr. Und weil der Mensch das ahnt, darum haben sich die Religionen entwickelt. Die Religionen sind eine Antwort auf diese Sehnsucht des Menschen. Und Gott hat seinerseits eine Antwort auf diese Sehnsucht gegeben an Weihnachten, indem er Mensch wurde, indem er in unser Leben hineinkam. Gott gibt uns Gutes, Gott gibt uns die Ewigkeit ins Herz, Gott lässt uns Dinge genießen, Gott lässt Schönes euch erleben. Ich hoffe, das könnt ihr sagen von 2023 und ich hoffe, das könnt ihr auch wieder sagen von 2024. Die Frage ist, warum gibt Gott eigentlich das Gute? Warum beschenkt Gott uns eigentlich? Und da werden zwei Dinge genannt in unserem Text. Gott schenkt gerne, weil er möchte, dass wir darin seine Liebe entdecken und seine Liebe erkennen. Wir kommen ja jetzt von dem großen Geschenk, Fest der Geschenke her von Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid auch beschenkt worden oder konntet Menschen beschenken. Bei dem Schenken ist das ja so eine Sache. Man freut sich vielleicht über das Geschenk, aber ich persönlich finde, dass was hinter dem Geschenk steckt, ist doch noch viel wichtiger. Ein Beispiel. Ich habe von unseren Jungs so ein Plastikteil, so ein Kunststoffschild, ne Dorothee, wie soll ich sonst sagen, ein Kunststoffschild bekommen, das leuchtet, das kann man hinstellen, das leuchtet, verschiedene Farben, das ist ganz nett. So, schönes Dekoteil habe ich bekommen. Viel schöner ist, was sie darauf haben schreiben lassen, nämlich, du bist der beste Papa der ganzen Welt und wir haben dich ganz doll lieb. Und das, der Hintergrund dieses Geschenkes ist doch viel bedeutsamer als dieses Dekoteil. Ne? Wo und ob wir das Dekoteil aufstellen, das wird noch so eine Frage sein. Aber dass ich sehe, dass meine Söhne ihre ganze Liebe zum Ausdruck bringen in diesem Teil und das draufschreiben und sich Gedanken gemacht haben, das macht mich doch erst wirklich glücklich. Nicht das Deko-Teil, das Geschenk, sondern was dahinter steckt. Und so funktioniert Geschenke doch oft, ja, wenn ein Mann extra bis nach Rothenburg ob der Tauber fährt, um für seine Frau eine ganz besondere Lebkuchenspezialität zu kaufen, die es nicht bei Amazon gibt oder sonst wo, sondern die man nur in Bayern kaufen kann. Wenn er das macht und der Frau diese Lebkuchen bringt, ja, dann freut sie sich wahrscheinlich auch über die Lebkuchen, weil sie Lebkuchen gerne isst, aber sie wird sich doch noch viel mehr freuen, weil sie sieht, wie sehr muss mich mein Mann lieben, dass er so weit fährt, dass er diese Strapazen in Kauf nimmt, um mich so zu beschenken. Ja, das, was hinter einem Geschenk steckt, wenn man sich Gedanken macht, das hat, finde ich, größeren Gewicht als das Geschenk selbst. Und so meint Gott das eigentlich auch mit uns. Gott möchte uns beschenken, damit wir uns an den Sachen freuen, ja, am Essen, am Trinken, an der Musik, an unseren schönen Erfahrungen. Aber er möchte vor allem, dass wir dahinter ihn entdecken, den Geber, dass wir seine Liebe erkennen, dass wir merken, wie gut er es mit uns meint, dass er großzügig ist, dass er menschenfreundlich ist und dass wir anfangen, über dieser Liebe zu staunen und sagen, boah, Gott, ich bin so beschenkt. Wie wirst du es gut mit mir meinen? Ich bin begeistert von dir. Das ist Gottes Wunsch. Das, was eigentlich jeder, der von Herzen schenkt, gerne möchte. Er möchte etwas ausdrücken mit einem Geschenk. Und das ist Gottes Wunsch für 2024, dass du diese seine Liebe zu dir entdeckst. Und das ist dann auch das andere, was da steht, ne? Dass wir ihm in Ehrfurcht und Liebe begegnen, dass seine Liebeserklärung ankommt. Gott wünscht sich, dass du auch ihn lieb hast, dass in deinem Herzen Liebe wächst, dass in deinem Lieben Zuneigung und Vertrauen wächst. Das wünscht sich Gott für das nächste Jahr. Und dafür lockt er und dafür wirbt er und dafür beschenkt er, aber er drückt nicht und er zwingt nicht und er macht keine Manipulation. Das ist nicht Gottes Stil. Aber er beschenkt, weil er dir sagen will, hey, ich liebe dich. Und vielleicht beruht das ja auch auf Gegenseitigkeit. Ein paar Impulse waren das zu den schönen und positiven Zeiten unseres Lebens. Doch kommen wir zu dem anderen, was ja eine größere Herausforderung ist, nämlich wie gehen wir mit den schweren Zeiten um? Wie können wir das verarbeiten, was wir im letzten Jahr erlebt haben, was wir erlitten haben? Und wie können wir mit den Dingen umgehen, die in den nächsten Monaten auf uns warten? Wer weiß schon, was kommt? Wer weiß schon, wen wir dann hier nicht mehr sehen werden? Wer weiß schon, welche Täler wir durchschreiten müssen? Und die Frage ist, wie kann man als glaubender Mensch mit diesen Dingen umgehen? Dazu zwei Impulse nur, zwei kurze Gedanken. Manchmal ist es so, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass man das Gute dann besonders schätzen kann, wenn man das Negative auch kennt. Ja? Also, ein paar Beispiele. Wer Zeiten echter Krankheit kennt, echter gesundheitlicher Not kennt, der kann es vielleicht eher schätzen, wenn es besser geht, als Menschen, denen es immer gut geht, für die das normal ist. Aber wer in der tiefsten Tiefe war von Erkrankung und merkt, es geht wieder, der kann dankbarer sein. Anderes Beispiel funktioniert genauso, Arbeitslosigkeit. Ja, wer über Jahre arbeitslos war und darunter gelitten hat, finanziell, wirtschaftlich, persönlich und dann wieder eine Arbeit bekommt und dankbar in dieser Arbeit lebt, der wird diese Arbeit auch nochmal ganz anders würdigen und schätzen können als jemand, der immer Arbeit hatte. Und so ist es auch mit Einsamkeit. Wenn jemand Einsamkeit kennt, ohne Partnerin, ohne Partner, ohne Freundin, ohne Freund, über Jahre durchs Leben gegangen zu sein und wo sich dann etwas verändert hat, der wird das nochmal ganz anders genießen und schätzen können als Leuten, bei denen das sowieso immer alles super lief. Was ich sagen möchte, liebe Freunde, wir dürfen Krisen nicht kleinreden. Wir dürfen Krisen nicht kleinreden. Krisen sind schlimm und sie sind dramatisch, aber manchmal wird es uns geschenkt, dass wir aus dieser Krisenzeit herauskommen und dann mit neuen Erfahrungen dankbarer das Leben danach erleben können, weil wir das Neue, das Herausgekommensein aus der Krise wieder ganz neu schätzen können und lernen. Und das wünsche ich euch, auch diese Erfahrung zu sagen, ja, mir ging es mal richtig schlecht, aber jetzt geht es mir wieder besser und das kann ich richtig wahrnehmen und schätzen und wertschätzen. Ein zweiter Gedanke, und der ist schwer und den kann man nicht herstellen, der wird einem geschenkt, nämlich, dass man auch die schweren Zeiten aus Gottes Hand nimmt. Dass man wirklich sagt, ja, das passiert mir nicht einfach nur so und ich muss jetzt irgendwie da durch, sondern ich empfange das, was ich an Schlechtem empfange, empfange ich auch von Gott. Ich nehme es irgendwie an als etwas, was Gott mir zumutet. Und es gibt Beispiele in der Bibel, da machen Menschen das. Und auch in der Kirchengeschichte, da habe ich hohen Respekt vor. Ein Beispiel ist Hiob. Ja? Ihr kennt diese Geschichte vielleicht, Hiob wurde alles genommen, alles. Kinder, Hab und Gut, Tiere. Und seine Antwort ist, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat eine solche intensive Beziehung zu Gott, dass er sagt, gut, dann will ich auch das Schwere aus seiner Hand nehmen, aber das ist hart. Das andere Beispiel ist Jesus. Jesus hatte eine enge Beziehung zu seinem himmlischen Vater und Jesus sagt im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich möchte nicht diesen Weg ans Kreuz, ich möchte es nicht. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann mutet ihm der Vater diesen Weg zu. Und Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und betet dann auch, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hiob und Jesus, Männer, die alles aus Gottes Hand empfangen haben. So kann man sagen, gut, das sind biblische Gestalten, ne? Wir sind kein Hiob, wir sind kein Jesus, Jesus sowieso nicht. Aber es gibt auch Zeitgenossen, die das so erlebt haben. Dietrich Bonhoeffer. Wir singen gleich das bekannteste Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten. Und da gibt es eine Strophe, die ich nie mitsinge. Und auch heute nicht. Weil ich diese Kühnheit nicht über die Lippen bringe. Das schreibt nämlich Bonhoeffer. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ich kann das nicht singen. Ne? Du reichst uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt. Ja, das kennen wir. Aber dann nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Das kann ich nicht. Ich bewundere Bonhoeffer dafür. Und Bonhoeffer hatte so eine tiefe Beziehung zu seinem Gott, dass er das singen konnte. Und ich bete, dass wenn ich in einer solchen Situation bin, wie er hat das ja nicht am Schreibtisch geschrieben irgendwo, er hat es im Gefängnis geschrieben und er ging auf seine Hinrichtung zu. Und das dann sozusagen, ich nehme auch das Schwere, den schweren Kelch ohne Zittern, weil ich dir vertraue. Das ist Glaube. Das ist etwa ein Geschenk. Und darin kommt zum Ausdruck, was Psalm 73 sagt. Im Psalm 73 heißt es, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. In meiner theologischen Ausbildung, da hing eine große Kachel über der Eingangstür, da stand drauf, dennoch. Nur das Wort dennoch. Habe ich gesagt, was soll das Wort dennoch? Kann man doch mal einen ganzen Bibelvers draufschreiben, macht doch viel Platz. Dann sagte mir einer meiner Dozenten, das dennoch ist das dennoch des Glaubens. Zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir, ob du mir Gutes schenkst, Gott, oder Schweres. Ich will dennoch an dir festhalten, weil ich um Jesu Willen weiß, wie du es mit mir meinst. Weil ich um deine Liebe weiß und deine Liebe kenne, darum will ich dennoch daran festhalten, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Kein Rezept, wie man mit dem Schweren umgehen kann, aber ein Impuls und ein Gebet, dass Gott uns diese Glaubenszuversicht schenken möge. Ich komme zum Schluss. Es geht in unserem Predigttext um die Polarität des Lebens, um die Ambivalenz. Es gibt solche Zeiten und solche Zeiten. Und letztlich geht es darum, einen Frieden zu finden. Frieden zu finden darüber, dass es in meinem Leben Gutes gibt und Schweres gibt. Frieden darüber zu finden, dass das Jahr 2023 so war, wie es war. Und dass es vermutlich auch im Jahr 2024 Dinge geben wird, die so sein können, gut und schwer. Dass wir Frieden finden, dass wir ein Ja finden dazu, eine Zustimmung und dass wir uns mit diesem Ja bergen bei unserem Gott. Amen.